Der zweite Schlaf. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Regie Leonhard Koppelmann. Folge 5.
Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen. Ich habe wider dich, dass du lässest das Weib Isebel, widerspricht seine Prophetin, lehren und verführen meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Siehe, ich werfe sie in ein Bett und die mit ihr die Ehe gebrochen haben, in große Trübsal. Und ihre Kinder will ich zu Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde geben einem jeglichen unter euch nach euren Werken.
April des Jahres unseres auferstandenen Herrn 1468. Heute habe ich Durston Court Lodge besucht und einige interessante Erkenntnisse gesammelt. Dummerweise wählte ich den vermeintlich kürzeren Weg von Ettiker St. George quer durch die Felder und musste mich auf dem letzten Stück durch mannshohe Brennnesseln kämpfen.
Verdammt, diese Biester! Ich hätte den normalen Weg nehmen sollen.
Endlich gab das Dickicht den Blick auf einen Garten und ein Anwesen frei, das schon mal bessere Zeiten erlebt hat. Eine Person in derber Hose und Stiefeln und einem weißen Hemd hackte mit geschickten Bewegungen Brennholz.
Gärtner! Hey! Ihr da! Gärtner!
Was?
Hallo!
Pluto!
Ist das da vorne Durston Court Lodge?
Mr. Fairfax!
Lady Durston! Das ist aber eine Überraschung. In dieser Männerkleidung habe ich euch gar nicht erkannt. Ihr müsst bitte entschuldigen.
Es fehlt mir mein Dress etwa nicht. Und ich dachte, das sei ganz attraktiv. Captain Hancock jedenfalls ist immer ganz hin und weg, wenn er mich so antrifft.
Also nein. Ich meine, ja, gewiss. Nein, natürlich steht euch das sehr gut und ich kann Mr. Hancock gut verstehen und nur beneiden, da er euch gewiss öfter so sehen darf.
Charmant. Dürft ihr als Priester überhaupt so etwas sagen?
Es ist uns nicht untersagt, Komplimente zu machen.
Ah ja. Nun denn. Doch ihr seid sicher nicht gekommen, um mit einer alleinstehenden Frau Komplimente zu wechseln.
Woher wollt ihr das wissen?
Stimmt. Das kann ich nicht. Aber ich denke es mir. Also, schießt schon los, Hochlord. Pluto, gib jetzt endlich Ruhe. Ihr müsst wissen, mit euch habe ich nun überhaupt nicht gerechnet. Selten verirren sich Besucher hier heraus und ich wähnte euch schon längst wieder in Exeter bei euren gelehrten Leuten.
Eine Schlammlawine hat den Weg versperrt.
Aber das Geröll ist doch schon längst wieder beseitigt und ihr wollt mir doch nicht weismachen, dass es euch der Liebreiz von Agnes Budd oder Rose angetan hat. Obwohl, Rose ist ganz schön niedlich, die hat was. Oder dass es das ausnahmsweise mal schöne Wetter ist, was euch hier festhält.
Nein, obwohl, es ist heute tatsächlich richtig warm, nach dem schier endlosen Regen die letzten Tage.
Fast schon zu warm. Gestern hat mich der Regen durchnässt. Heute der eigene Schweiß. Alles klebt.
Ja. Nun, Lady Durston, es gibt da einige Dinge im Zusammenhang mit dem Tod von Pfarrer Lacey, die ich noch klären muss. Und die könnten auch mit Durston Court zu tun haben.
Mit meinem Haus? Mit Durston Court? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich bin in den Hinterlassenschaften von Pfarrer Lacey auf verschiedene Hinweise gestoßen.
Gut, dann lassen Sie uns hinübergehen und eine Limonade zusammen trinken. Ich kann mir zwar beim besten Willen nicht vorstellen, was dieses Haus mit dem Tod von Pfarrer Lacey zu tun haben soll, aber ich würde es gern erfahren. Kommen Sie.
Das ist ja ein riesiges Anwesen. Gehörten diese Gebäude alle zu Durston Court?
Ja. Dort drüben die drei Gebäude, also das, was von ihnen übrig ist, das waren das Herrenhaus, das Gästehaus und das eine Wirtschaftsgebäude. Der Weg da hinten zwischen den Rhododendren und den alten Eichen, der führt zum Seerosenteich mit einem bezaubernden kleinen Pavillon, in dem man auch heute noch schön sitzen kann. Sehr idyllisch, auch mit den Schwertlilien am Ufer. Da drüben, das waren die Stallungen. Da wohne ich jetzt.
Doch nicht im Stall.
Warum nicht? Sie werden sehen, wir haben uns ganz passabel eingerichtet.
Wir?
Abigail mein Dienstmädchen, Jenny unsere Köchin und Mary die Magd. Haben Sie solche verfallene Pracht schon einmal gesehen, Mr. Fairfax?
Ja, doch. Als ich im Seminar in Exeter war, da haben wir Ausflüge gemacht. Ich habe die ausgebrannten Prachtfassaden von Wilton und Longleat gesehen und im Westen auch die von Hookham Rugis und Paynton. Und habe später selbst Schüler dorthin geführt, um ihnen zu verdeutlichen, wohin die Hybris und Gottlosigkeit unsere Vorfahren gebracht haben. Die Ruinen, Lady Durston, sind eindringliche Mahnmale für das, was die Menschen damals geschaffen und zugleich verloren haben.
Meint ihr? Na, ihr müsst es ja wissen. Ich finde es eigentlich nur traurig. Ich denke, die Menschen, die hier früher gelebt haben, sind sicherlich sehr vergnügt gewesen und es ist ihnen gut gegangen. Sie haben Bälle und Feste veranstaltet, Hochzeiten und Geburtstage gefeiert. Und jetzt fehlen mir sogar allein schon die Mittel, nur um das Herrenhaus zu erhalten.
Lebt ihr deswegen in den Stallungen?
Ja. Nach dem Tode meines Mannes vor 3 Jahren kam ich zu dem Schluss, dass es hier ein bequemeres Haus für eine noch junge Witwe wie mich ist, als die vor sich hinbröckelnde alte Familiengruft da drüben. Kommt rein. Ziert euch nicht.
Nein, das ist ganz und gar, wie soll ich sagen, großartig.
Ja, ich finde auch, es ist ganz gelungen. Wir haben die alten Pferdeboxen rausgerissen und dort die Zimmer eingerichtet. Das war nicht schwierig. Captain Hancock hat uns ein paar geschickte Männer überlassen. Hier vorne rechts ist die Küche und alles andere, seht ihr, ist mein Salon. Abigail!
Milady!
Hilf mir mit den Stiefeln und bring mir gleich die langen Wollsocken, damit sich der Priester hier nicht geniert, wenn er nackte Frauenbeine sieht.
Sofort. Erst die Stiefel.
Ja, zieht. Danke. Und bring mir die grüne Weste. Und Jenny soll Limonade machen.
Ich werde ihr sofort Bescheid geben.
Sie müssen entschuldigen, Hochwürden. Aber uns ist in den Jahren der Einsamkeit ein wenig das feine Benehmen abhanden gekommen. Sie werden mich vielleicht etwas direkt und herb finden.
Aber nein. Nein, ganz und gar nicht. Ich denke nur, hier all diese Schätze, diese Teppiche, die Möbel, diese wunderschönen Bilder.
Ja, alles uralt. Vor der Apokalypse. Hier. Durston Court in der Morgensonne und da drüben Ball im Herrenhaus.
Haben Sie da nicht Angst? Sie sind hier nur Frauen.
Und im Dorf hält man uns wahrscheinlich für Hexen.
Nein, Blödsinn. Die Zeit der großen Plünderung ist ja vorbei. Aber gelegentlich hört man ja doch noch von marodierenden Banden.
Ja, versprengte Veteranen aus dem letzten Krieg mit dem Nordkalifat, ich weiß. Aber wir haben Waffen und wissen uns unserer Haut zu wehren. Das mussten wir auch anders schon. Manche Männer denken immer noch, wir seien freiwillig. Und mit Pluto würde ich mir hier auch nicht anlegen wollen. Nachts lassen wir ihn von der Kette.
Ihr seid bemerkenswert offen.
Ich weiß. Der Kirche ist unsere Lebensweise sicher ein Dorn im Auge. Und den alten Herren hier an den Wänden auch.
Die Ahnen?
Klar. Lord so und so. Earl von was weiß ich was. Sir, wie auch immer. Mein verstorbener Gatte hätte ihn noch jeden Einzelnen nennen können. Er hat oft mit Pfarrer Lacey zusammengesessen und dann haben sie rekonstruiert, wer wie und wo zusammengehörte.
Also hatte ich recht. Pfarrer Lacey war hier.
Hier oder Henry, mein verstorbener Mann, war bei ihm. Gewiss, sie waren zwar nicht richtig befreundet, aber doch gut miteinander bekannt. Ich weiß nur nicht, was das mit seinem Tod zu tun haben soll.
Milady, ich will ganz offen sein.
Ich bitte darum. Ah, da kommt die Limonade. Danke, Abigail.
Wünschen Milady sonst noch etwas?
Das ist vorerst alles.
Gut.
Nehmen Sie, Hochwürden.
Danke.
Nun?
Ich habe Hinweise darauf, dass der Störenfried in der Kirche recht gehabt haben könnte.
Womit?
Dass Pfarrer Lacey womöglich keinem Unfall zum Opfer gefallen ist, sondern jemand nachgeholfen hat.
Nein.
Doch, denn Mrs. Budd hat mir berichtet, dass sich ein unbekannter Mann in der Nähe des Pfarrhauses und der Kirche herumgetrieben habe und darum habe Pfarrer Lacey überall neue Schlösser anbringen lassen. Dann hat er die uralten Kirchenbücher aus der Sakristei weggeschafft und im Stall unter den Holzdielen versteckt.
Sind diese Bücher denn so wertvoll, dass es sich lohnte, sie zu stehlen?
Das fürchtete er offenbar weniger, denn dazu sind sie schlicht und einfach auch zu schwer. Ich glaube inzwischen eher, er fürchtete, man könne versuchen, sie zu vernichten.
Das verstehe ich noch weniger.
Kirchenbücher sind interessante historische Dokumente. Aus ihnen kann man bestimmte Schlüsse über das Leben früher im Verhältnis zu uns heute ziehen.
Welche zum Beispiel?
Ich habe eine Stelle gefunden, die der alte Pfarrer markiert hat. Da ist die Geburt einer Julia Morgenstern dokumentiert. Als Wohn- und Geburtsort ist Durston Court Lodge angegeben. Als Mutter ist eine gewisse Paula Morgenstern eingetragen.
Habt ihr den Namen jemals gehört? Euer Mann kannte doch den ganzen Stammbaum.
Hier haben meines Wissens nur Durstons gelebt.
Hm.
Gut, ich will nicht ausschließen, dass es früher mal anders gewesen sein könnte, aber nach dem, was ich von meinem verstorbenen Mann weiß, waren es nur Durstons. Und außerdem, was wäre dabei? Warum interessiert euch diese Paula Morgenstern Hochwürden? Was hat das mit Thomas Lacey zu tun?
Gut, Milady, aber kann ich euch vertrauen?
Erspart mir die Antwort. Denn wenn nicht, was würdet ihr dann tun? Wenn ihr hier in Durston Court nachforschen wollt, dann seid ihr wohl oder übel auf mich angewiesen.
Recht habt ihr. Was ich Ihnen jetzt zeige und sage, darf trotzdem niemals bekannt werden. Haben Sie mich verstanden?
Ja, warum?
Man würde Sie und mich unweigerlich der Ketzerei anklagen. Hier, lest.
Was ist das?
Ich habe es bei Lacey gefunden. Der letzte Band aus der Sammlung der Schriften und Protokolle der Gesellschaft für Altertumsforschung. Das war, bevor die Gesellschaft aufgelöst, ihre Mitglieder für gesetzlos und vogelfrei erklärt und die Schriften alle verbrannt wurden. Das Buch enthält die Abschrift eines Protokolls einer Sitzung eines Krisenstabs einer vorapokalyptischen Regierung. Dabei spielt diese Professorin Paula Morgenstern eine herausragende Rolle. Vor allem ab hier.
Der Ausfall der Mobilitätslenkungssysteme. Mobilitätslenkungssysteme. Was soll das sein? So ein Wort habe ich noch nie gelesen, geschweige denn gehört.
Lesen Sie weiter. Die meisten Dinge versteht man aus dem Zusammenhang. Für manche reicht aber auch meine Fantasie nicht.
Gut. Der Ausfall würde zu einem Chaos auf den Straßen führen. Brände, Unfälle, Plünderungen könnten gar nicht erst gemeldet werden.
Boah, ich koche schon. Wie lange das wohl noch dauert?
Frau Premierministerin, meine Herren und Damen. Wir haben hier ein eher konservatives, also vorsichtiges Szenario aufgestellt, das zu folgendem Fazit kommt. Ein kompletter, plötzlicher Ausfall der gesamten Netztechnologie würde im Großraum London unweigerlich nach spätestens 6 Stunden Massenpanik und nach weiteren 6 Stunden bürgerkriegsähnliche Unruhen nach sich ziehen. Weitere 6 Stunden würde es dauern, bis die ersten massenhaften Versuche, die Stadt zu verlassen, einsetzen. Allein in den ersten Tagen rechnen wir bei unserem Szenario mit bis zu 100.000 Toten.
100.000 Tote? Halten Sie das nicht für ein bisschen übertrieben?
Ach, wir beruhigen Sie über Radio und Fernsehen und steuern Sie so.
Radio und Fernsehen funktionieren dann auch nicht mehr, Herr Verteidigungsminister.
Dann setzen wir die guten alten Lautsprecherwagen ein.
Die kommen bei dem skizzierten Verkehrsinfarkt aber nicht durch, Tom.
Dann Drohnen?
Drohnen können ebenfalls nicht mehr gesteuert werden.
Ich verstehe nur eines nicht. Wir haben doch überall unterbrecherfreie Stromversorgung.
Ja, gegen einen möglichen Blackout sind wir vielleicht tatsächlich noch leidlich gesichert. Aber Strom, Elektrizität, Energie sind hier nur Nebenaspekte. Es geht hier vielmehr um den Ausfall der zentralen Betriebssysteme und der entsprechenden Rechnercluster.
In diesen zugegeben verletzlichen Bereichen sind doch heute fast alle Systeme mehrfach gesichert. Selbst Privatleute haben inzwischen viel selbstverständlich für ihre Daten Backup-Systeme. Zur Not sind sie völlig autark. Autonome Sicherungssysteme außerhalb der Netze.
Genau. Ich halte mich auch so gut es geht davon fern.
Aber wenn ich autark bin und mich vom allgemeinen Netz abkopple, dann kann ich auch nicht mehr mit anderen kommunizieren.
Das wäre in manchen Fällen auch besser.
Unsere Gesellschaft beruht nun aber einmal vor allem auf der Fähigkeit, eben jederzeit mit jedem und das weltweit zu kommunizieren.
Aber es gibt so viele unterschiedliche Betriebssysteme. Ein gleichzeitiger Ausfall ist doch höchst unwahrscheinlich.
Das stimmt. Aber einige wenige haben inzwischen eine solche Verbreitung erfahren, dass sie weltweit den Markt dominieren. Windows, macOS und Linux, um nur die allgemein bekanntesten zu nennen. Und diese in ihren verschiedenen Varianten und Entwicklungsstufen natürlich. Da viele Anwendungen nur auf einem dieser Systeme laufen, gibt es auch bei anderen Systemen immer wieder Querverbindungen. Sodass auch ein Betriebssystem, das nicht zu dieser Gruppe gehört, von Schäden betroffen sein kann.
Kein System ist so marktbeherrschend.
Bitte. Verstehen Sie. Nochmals, ich rede hier nicht von den Problemen, die ein System erzeugen kann, sondern von den Problemen, die aus der grundsätzlichen Vernetzung entstehen, in der alles mit allem zusammenhängt.
Schluss damit.
Wir sind hier schon mitten in der Diskussion, meine Damen und Herren. Unser Ziel für heute war es lediglich, die Szenarien von Professor Morgenstern dahingehend zu bewerten, ob wir sie für so bedrohlich und ihr Eintreten für so wahrscheinlich halten, dass wir präventive Maßnahmen, welcher Art auch immer, dagegen ergreifen wollen. Nicht mehr, nicht weniger, ja?
Erika, ich meine Frau Premierministerin, ich für meinen Teil finde, dass die Thesen von der Professorin bei allem Respekt doch sehr, nun sagen wir, dramatisierend sind und Sie gestatten, Frau Morgenstern, einseitig ausfallen.
Das kann man wohl sagen.
Ich weiß nicht, ob wir uns wirklich der Mühe unterziehen müssen, hier extra eine Expertengruppe für die Entwicklung von Abwehrstrategien einzusetzen.
Mit Verlaub, Herr Verteidigungsminister, es geht nicht mehr um Abwehrstrategien. Es geht, so wie beim Klimaschutz, längst nur noch um Überlebensstrategien. Abwehren können wir, sofern ein solches Szenario eintritt, nichts mehr. Wir können nur noch unsere Haut retten, beziehungsweise versuchen, das Überleben unserer Zivilisation zu sichern.
Na, na, na. Nun tragen Sie aber wirklich ganz schön dick auf, Professorin.
Ja, ja, ganz schön dramatisch.
Ich für meinen Teil.
Auch wenn ich nicht mal die Hälfte verstehe, ist das doch erschütternd. Die Menschen damals sind sehenden Auges der Apokalypse entgegengegangen.
Nicht wahr? Das ist unglaublich.
Sie haben der Professorin nicht geglaubt. Sonst würden wir heute anders leben.
Ja. Zuerst habe ich gedacht, dass das Ganze eine Fälschung von Nicholas Shadwell ist.
Wer ist das schon wieder?
Dr. Shadwell war Präsident der Gesellschaft für Altertumsforschung. Er hat die Sitzung geleitet, auf der dieses Protokoll vorgestellt wurde. Sie haben seinen Namen noch nie gehört?
Nein, noch nie. Aber warum sollte dieser Shadwell sowas tun?
Um uns zu schaden. Das heißt, um der Kirche zu schaden. Um ihre Autorität zu untergraben, um aufzuwiegeln. Das Walten des allmächtigen Gottes wird herabgestuft zu 6 möglichen Formen einer großen apokalyptischen Katastrophe. Damit rückt der Mensch ins Zentrum des Universums. Hätten die Regierungen dem Weitblick einer Gruppe von Menschen, von Wissenschaftlern Folge geleistet, dann, so ist ja wohl die Quintessenz, hätte die Katastrophe verhindert werden können. Zentrale Lehren der Bibel, der Kirche werden so in Frage gestellt. Wo ist das Tier der Apokalypse mit seinen 7 Häuptern und den 10 Hörnern? Wo sind Babylon und der feurige Pfuhl? Und es wäre die absolute Rechtfertigung dafür, sich, wie es Shadwells Gesellschaft tat, bevor sie verboten wurde, mehr mit der alten Geschichte zu beschäftigen. Aber dann bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass sich niemand so etwas ausdenken kann.
Das glaube ich auch. Furchtbar. Die armen Menschen damals. Das Gefühl, langsam in einen Abgrund zu rutschen und nichts, aber auch gar nichts wird dagegen getan.
Das weiß ich nicht. Vielleicht haben Sie ja etwas dagegen getan.
Aber wohl doch zu spät. Jedenfalls zu spät, um noch etwas grundsätzlich ändern zu können. Wann war noch einmal diese Sitzung?
Juni 2022 nach Ihrer damaligen Rechnung.
Und wann hat Morgensterns Tochter geheiratet?
1 Jahr später.
Und die Katastrophe?
Nach Ihrer Rechnung 3 Jahre später, also 2025. Nach unserer im Jahr 666, so wie es in der Heiligen Schrift steht, die Zahl des Tieres, des Antichrists. Warum?
Ach, nur so, ich überlege, ob Ihre Mutter ihr wohl etwas von ihren furchtbaren Ängsten gesagt hat oder ob sie völlig ahnungslos war. Wann genau kam die Katastrophe?
Das ist nicht bekannt, aber ich habe eine Vermutung. Sie wissen aber, Lady Durston, alles, was wir hier reden, ist...
Ketzerei, ja, ich weiß. Fahren Sie fort.
Die Kirche hat eine derart eingehende Beschäftigung mit diesen Themen untersagt. Ich wollte es nur noch einmal wiederholen, in welcher Gefahr ihr euch zusammen mit mir befindet.
Und das ausgerechnet aus dem Mund eines Priesters. Fahrt fort, Christopher Fairfax, und hört endlich auf, mich wie ein kleines Schulmädchen zu behandeln.
Im Kirchenbuch ist verzeichnet, dass in dem nämlichen Jahr die Zahl der Beerdigungen und entsprechenden Gottesdienste im Herbst sprunghaft ansteigt, und zwar richtig. Was immer damals passiert ist, es kam plötzlich und es war überwältigend.
Mr. Fairfax, ich möchte euch etwas zeigen. Abigail! Wo sind denn meine Pantinen? Ah, da, nicht ganz ladylike, aber so geht es schneller. Abigail! Wo bist du denn?
Hier, Milady.
Bring uns 2 Laternen, schnell!
Sehr wohl, Milady.
Ihr habt mir vertraut, jetzt vertraue ich auf eure Verschwiegenheit und Diskretion, Mann der Kirche. Folgt mir bitte. Wir müssen in das alte Herrenhaus hinüber.
Die Laternen, Milady.
Danke. Nun kommt.
Der zweite Schlaf. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Folge 5. Mit Christopher Fairfax, Max Mauf, Lady Sarah Durston, Anna Thalbach, Professor Paula Morgenstern, Judith Engel, Erika Erickson, Maria Hartmann, David Donahue, Henning Nören, Sandra Cook, Kathleen Gablich, Tom Howe, Lars Rudolph, Tim O'Reilly, Timo Weißschnur und vielen anderen. Und mit der Expertin Professor Dr. Katrin Böning-Gäse, Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums Frankfurt. Besetzung: Leon Hase. Wortaufnahme: Christian Bader, Alexander Notny, Ursula Potyra und Melanie Inten. Montage und Mischung der Gesamtproduktion: Mike Weißzack. Regieassistenz: Susanne Schütz. Regie: Leonhard Koppelmann.
Das bedrohlichste Szenario liegt für mich im Verlust unserer Artenvielfalt. Wir wissen, dass wir derzeit am Beginn eines sechsten Massenaussterbens sind und dass wir mehr und mehr Arten verlieren. Und diese Artenvielfalt, diese Biodiversität ist die Lebensgrundlage der Menschen. Mit dem Verlust der Biodiversität verlieren wir all die Leistungen, die uns die Ökosysteme zur Verfügung stellen. Meine Befürchtung wäre jetzt, dass mit dem Verlust der Biodiversität und vor allen Dingen das Artensterben in der Agrarlandschaft, dass nicht alle Menschen davon gleichermaßen betroffen sind. Wir in so einem gut entwickelten Land können solche Rückgänge in unseren Lebensgrundlagen zum Teil ausgleichen. Aber in den Ländern des globalen Südens, wo die Leute jetzt schon arm sind und jetzt schon Schwierigkeiten haben, ihren Lebensunterhalt zu gewinnen, da würde das so richtig durchschlagen. Und das würde die Spannungen zwischen Nord und Süd weiter verstärken und sicher auch nochmal die Migrationsbewegungen in den Norden und damit auch die ganzen globalen Spannungen ganz massiv verstärken. Der Verlust der Artenvielfalt hat ein Ausmaß angenommen, sodass wir mit einer einzelnen Maßnahme eigentlich gar nichts mehr ausrichten können. Wir müssen an ganz vielen Punkten gemeinsam und gleichzeitig ansetzen. Und wir bezeichnen das als große Transformation, die große Veränderung der Gesellschaft. Und das bedeutet eben, angefangen bei uns selber als Konsumenten, dass wir uns anders ernähren müssen, dass sich die Gesetzgebung ändern muss, dass es Anreize dafür gibt, bis hin zu dem Punkt, dass sich die Wirtschaft ändern muss und dass dieses kontinuierliche Wachstum auf Dauer keine Zukunft hat und wir in einem viel stärkeren Maße zu einer Kreislaufwirtschaft kommen und weniger neu erschaffen, sondern sehr viel mehr recyceln. Und das Wichtige ist, dass wir eben alle auf allen Ebenen gleichzeitig ansetzen müssen. Es reicht nicht, wenn man den schwarzen Peter der Politik zuschiebt oder wenn man denkt, wir müssen uns nur selber ändern. Da muss alles sich verändern. Die Veränderungen, die wir vor uns haben, die sind in einem Ausmaß, wie wir uns das nicht wirklich vorstellen können. Früher mal, als die Theologie, als Gott eine größere Rolle gespielt hat, haben wir das durchaus mit Apokalypse bezeichnet. Aber uns steht wirklich eine Riesenveränderung bevor. Die gute Nachricht ist aber, dass wir das auch ändern können. Dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist, unsere Beziehung zur Natur nachhaltig zu gestalten, wenn wir nur sofort und alle gemeinsam handeln würden. Mein Name ist Katrin Böning-Gäse. Ich bin die Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums.
Produktion HR2 Kultur mit dem Hörverlag München 2020. Redaktion Hans Sarkowitsch.